Krapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, euer Podcast mit der Extraportion Tacker. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in meiner Funktion als Gork dieser Sendung meinen Mark Brownie Klammecker.
Servus. Wir sind in Folge 10, Philipp. Was sagen wir dazu? Jubiläum.
Ja, wir sind doch stolz auf unser Jubiläum, würde ich sagen, oder?
Ja, ein Jubiläum quasi.
Ja.
Und passend zu der großen Zahl 10 haben wir heute uns ein sehr populistisches Thema ausgesucht. Das wirst du uns gleich präsentieren, Philipp.
Ja.
Präsentiere.
Ja, na, ich lasse es nur anklingen mit zum Beispiel, es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Oder there is no innocence, only different degrees of guilt.
Ja, das ist natürlich schon sehr vielversprechend. Um was geht's heute, Philipp? Hau raus.
Um was geht's heute? Naja, die spannungsgeladenen und spannungsgewohnten Hörer wollen natürlich das Thema gleich immer wissen und darum hauen wir es jetzt mal raus. Wir wollen uns heute ein bisschen mit Games Workshop näher auseinandersetzen und wir haben den Titel der Folge Games Workshop, der Pornostar des Tabletops genannt. Und nachdem wir...
Hashtag no sexual.
Nein, ganz einfach eine Clickbait. Wir brauchen ja Clickbaits. Wir sind Clickbait geil. Und ja, nach unseren anfänglichen Plänkeleien werde ich den guten alten Brownie durch ein historisches Games Workshop Quiz leiten und ihn ein bisschen auf seine Zähne fühlen.
Dum, dum, dum.
Dum, dum, dum. Und dann wollen wir einfach ein bisschen plaudern drüber, was wir an Games Workshop mögen und was wir nicht mögen. Und euch da auch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben oder die eine oder andere Orientierung, wie wir das halt so sehen mit Games Workshop.
Ja, absolut. Und die gewohnten Nebensachen Tabletop-Hörer wissen natürlich, wir reden natürlich öfter über Games Workshop. Es geht ja kein Weg dran vorbei beim Tabletop. Es ist der Big Player, es ist der Big Hugh Brother. Hefner unter der Big Brother und der Hugh Hefner des Tabletops. Und da geht natürlich kein Weg dran vorbei. Aber heute wollen wir natürlich ein bisschen näher drauf eingehen und ein bisschen mehr unsere persönlichen Meinungen dazu geben und vielleicht auch ein paar Alternativen geben. Durchaus, aber es soll nicht sehr kritisch sein. Oder also natürlich, jeder, der mich kennt oder schon mal ein paar Mal zugehört hat, ich bin gerne kritisch. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie ein Bashing veranstalten. Da geht es wirklich darum, einfach mal ein bisschen persönliche Meinungen reinbringen und das Ganze ein bisschen beleuchten von verschiedenen Seiten. Und natürlich auch zu huldigen, weil ich meine, man muss halt schon sagen, es ist das, was das Hobby groß gemacht hat. Da kann man, glaube ich, kein Skeptiker, kein Kritiker, kein, wie soll ich sagen, kein alter Grantler, wie man es in Wien sagen würde, da kann keiner was dagegen sagen. Games Workshop war natürlich ein bisschen der Initiator der großen Tabletop-Bewegung. Natürlich gibt es mittlerweile und auch damals schon einige andere Firmen, die auch gute Arbeit gemacht haben, sehr, sehr dahinter waren, weil auch viel Leidenschaft reingestellt haben und auch natürlich mitverantwortlich waren und sind, um das Ganze groß zu machen. Aber ich glaube, da stimmen die meisten Leute zu. Games Workshop ist davon vermutlich der Grund, warum das Ganze größer geworden ist.
Auf jeden Fall.
Jo, gut. Mit was fangen wir an? Wir fangen an mit den Neuigkeiten. Ne? Und jeder, der es, glaube ich, ein bisschen Social Media und so weiter verfolgt hat, weiß, dass die neue Edition von Warhammer 40k rausgekommen ist. Philipp, hast du da ein bisschen deinen Zeh reinstecken können schon in dieses neue Schwimmbad von Games Workshop?
Nein, ich übe mich ja in Zurückhaltung. Ich habe das jetzt nur äußerlich verfolgt. Es war für mich aber allerdings verwunderlich, die Aufregung bei GW selber, dass die Boxen so schnell weg sind. Wo ich sage, naja.
Aber glaubst du nicht, dass die Aufregung eher eine Schikane war und sie einfach nicht, as usual, nicht geschafft haben, die Stückzahl, die sie bräuchten, herzustellen?
Naja, es ist egal wie man es betrachtet, es ist beides irgendwie seltsam. Ne? Also wenn GW in der Berechnung so daneben liegt, dass sofort alle Boxen in 10 Minuten ausverkauft sind und dann sagen, aha, damit haben wir nicht gerechnet, muss man sich schon fragen, seltsam, dass da die Rechenkünstler in der Firma sich so verrechnen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, das war doch mit etwas Absicht, um halt durch Verknappung halt noch mehr die Geilheit der Leute auszunutzen, diese Box zu kaufen, ist das ja vielleicht auch nicht die feine englische Art.
Ja. Die feine Art aus Nottingham.
Die feine Art aus Nottingham. Sei es wie es sei, ich fand das ja auf jeden Fall sympathisch, dass sie dann nochmal dieses Fenster aufgemacht haben, dass man dann noch nachbestellen kann, etc. etc. Was ich allerdings.
Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass das sofort aus ist. Das ist halt, also ja, meiner Meinung nach ist das ein bisschen Schikane, weil sie müssen ja mittlerweile wissen, dass wie groß die Community ist, circa, und sie müssen eine gewisse Stückzahl einfach liefern können. Und man hat es ja auch schon bei diesem Store-Exclusive Character Model gesehen, dass dann halt einfach nie so richtig Store-Exclusive war, sondern einfach so ungreifbar für den normalen Otto-Normalverbraucher. Also ich weiß nicht, ich habe auch mit den Local Stores geredet, es war so gut wie unmöglich, dass man die Hand irgendwie auf das Ding draufkriegt. Und von dem her, ja, ich bin mir relativ sicher, dass das Schikane war. Die feine englische Art ist es auf keinen Fall. Würde ich es auch machen, wahrscheinlich irgendwie ja. Vielleicht nicht so extrem, aber Limitation ist natürlich immer ein Punkt, der die Kunden zum Kaufen bringt. Ja. Siehe King of Death Monster, die jede ihrer neuen Boxen, die sie da in einem Online-Shop haben, irgendwie auf ein paar hundert Stück begrenzen, die Leute natürlich sofort kaufen, damit sie es haben und dazu natürlich zu Impulskäufen, wie soll ich sagen, getrieben werden.
Ja, es ist ja, ein klassischer Marketing-Trick. Was ich ein bisschen bedenklicher finde, was ich jetzt auch nicht, wo ich jetzt nicht direkt live eingestiegen bin, sondern das auch ein bisschen verfolgt habe und leider auch halt ein bisschen erwartet habe, diese Begleitung durch die App der neuen Edition, dass ja die App vom Start her komplett grottig sein sollte, also von den Bewertungen und der Aufschrei durch die Community. Da frage ich mich dann halt schon immer, muss das sein?
Ganz ehrlich, sie produzieren, also ich meine nicht sie selbst, aber ich meine, es werden...
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Es ist halt, man gibt das immer in andere Hände und dann wird halt irgendwas geliefert und dann muss das raus und dann ist das halt alles irgendwie verpackt und verwurmt. Ich weiß nicht.
Sind sie nicht an dem Punkt schon lang vorbei? Ganz ehrlich, es sind Top 100 Aktiengesellschaften in UK. Sie sind ein Big Player am Markt. Und nicht jetzt am Tabletop-Markt, das sowieso. Sie sind ein Big Player im internationalen Aktienmarkt und ein richtiger Großkonzern. Warum verhalten sie sich bei manchen Sachen immer noch wie ein Hobbybereich? Wie so eine Hobbyfirma, die so, upsi, da ist uns jetzt ein kleines Problem passiert. Und ich denke mir so, wenn das eine andere der Big Player in UK macht, dann ist es ein Riesenproblem für die Firma, weil man nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal eine Firma her wie irgendeine Softwarefirma oder eine Gamingfirma, sagen wir mal Blizzard, und Blizzard sagt einen falschen Satz oder ein falsches Statement auf einer Pressekonferenz und die Aktien kippen weg und alle buhen sie quasi aus. Und dann kommt Games Workshop her, bringt eine neue Edition raus, die natürlich wieder absolut optisch und auch von den Figuren her, Regeln habe ich mir jetzt noch nicht so durchgeschaut, aber die Figuren sind natürlich wieder absolut genial, Artwork super, Marketing haben wir eh schon angesprochen, funktioniert offensichtlich. Und dann kommen sie und schon wieder so ein kleines Bubu, wo man sich denkt so, ist das notwendig? Ihr habt eine Multimillionen Pfund oder Dollar, Euro, was auch immer, Firma, das ist doch nicht notwendig, eine App. Einfach eine App, ich meine ganz ehrlich, das kann doch jeder HTL-Student, jeder HTL-Schüler oder TU-Student kann doch mittlerweile eine ordentlich funktionierende App programmieren. Da wird das ja wohl auch ein Riesenkonzern wie Games Workshop programmieren können, die ja unter anderem auch die Lizenzen für X-Spiele natürlich vergeben, die auch alle funktionieren. Und da reden wir von einer App. Also das ist, ich finde es mega peinlich, aber ja, die Fanboys da draußen sind nicht so reflektiert. und fangen an zu kritisieren, die bewerten das so scheiße und tun sie halt in irgendwelchen Facebook-Gruppen das Ganze, in irgendwelchen Facebook-Gruppen das Ganze zerreißen, aber es hat absolut null Auswirkungen auf die Firma. Sie können Scheiße bauen, wie sie wollen. Sie können Scheiße bauen wie damals bei Age of Sigma, wo die Regeln einfach ein Witz waren, wo das rausgekommen ist, wo man sich dachte, das gibt es doch gar nicht. Wer hat das geschrieben, bitte? Die haben 40 Jahre Tabletop-Erfahrung und schreiben Regelwerke, die jeder 14-Jährige sieht und sagt, das ist imbalanced in seinem. Und dann kommen die und 2020 und sie bringen eine App raus, wo du nur so denkst, so, was? Wer hat das gemacht? Hat das ein Praktikant gemacht nebenbei am Wochenende? Also, ja.
Tja.
Einfach nicht notwendig. Top 100 Aktiengesellschaften UK. Peinlich einfach.
Naja, ich glaube, das hat damit auch ein bisschen was zu tun. Und dass es eben nicht das Core-Business ist, dann passiert sowas. Einfach durch die Größe. Peinlich natürlich, aber
ja, ich glaube, das... Aber das sollte bei dieser Größe nicht auch annähernd Qualitätssicherungsapparate schon existieren? Ich meine, du musst diese App ja bestimmt vor irgendeinem Gremium pitchen. Der muss ja hinkommen und sagen, das ist die App, die pitche ich jetzt vor, I don't know, Vorstandsmitgliedern wahrscheinlich nicht, das wird ein bisschen zu hoch sein, aber vermutlich irgendwelchen Manager of Sales, Manager of whatever, Product Development. Der muss doch hingehen und sagen, das ist die App. Und irgendjemand muss doch gesagt haben, ja, also die App habe ich mir jetzt einmal angeschaut, bevor ich sie publiziere. Und der muss doch drauf kommen und sagen, das geht nicht. Und da muss ich doch sagen, okay, die App ist Schrott. Ganz offensichtlich. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich reingeschaut habe, waren es irgendwie tausende Bewertungen mit einem Stern oder so. Das ist vollkommen absurd, vollkommen wirr. Und der muss doch dann zumindest sagen, okay, passt. Funktioniert offensichtlich nicht, die App. Ich gebe euch noch eine Woche Zeit, behebt bitte die Fehler. Eine Woche für ein Softwareunternehmen, das Apps produziert, ist nicht so wenig. Da kann man zumindest schon mal ein paar kleine Bugs rausholen. Und die Leute werden jetzt auch nicht gerade die GW-Stores stürmen und fragen, wo ist die App? Ohne die App werde ich nie wieder etwas kaufen. Also das wird nicht passieren.
Naja, das ist wahrscheinlich das Problem. Und so putzt sich der eine am anderen ab, weil die App-Firma sagt, na, das passt schon so. So war das bestellt und dann... Die endlosen Streitereien. Ach, ja. Ein Stern, der deinen Namen trägt.
Mhm. Ein peinlicher Stern. Ein peinlicher. Wir müssen DJ Ötzi anrufen, wir müssen umschreiben.
Er muss die App programmieren.
Oder ein Stern, der deinen peinlichen Namen trägt. Vielleicht. Ja, ne. Egal, wir schweifen wieder mal ein bisschen ab, aber das tut gar nichts zur Sache.
Das stimmt, weil wir doch beim Thema geblieben sind.
Ja, ich finde es gut, dass sie natürlich in die Richtung Apps gegangen sind, weil um bei einem der kleinen Brüder von Games Workshop anzusetzen, bei Guild Ball gibt es auch eine App und die ist eigentlich ziemlich nice. Die war am Anfang recht übersichtlich, sage ich mal. Da hat man nur die Regeln gehabt und halt die ganzen Karten und die ganzen spezifischen Regeln von den Helden und den Charakteren halt. Also Helden sind sie ja nicht, aber den Spielern. Und mittlerweile ist sie total perfekt abgedatet und total super gebalanced und das funktioniert echt perfekt. Aber das finde ich prinzipiell einen guten Schritt, dass man sagt, ich mache eine App und die App, die muss halt funktionieren. Und das ja, wenn die funktioniert, ist das echt ein guter Schritt.
Ja, auf jeden Fall.
Was hältst du von App-basierten? Und was hältst du von App-unterstützten Spielen allgemein? Gibt es ja mittlerweile schon einige.
Ja, ich bin da natürlich nicht so der Fan. Ich bin der Purist, ehrlicherweise. Also zum Beispiel diese zweite Edition von den Willen des Wahnsinns. Ja, ich sage mal, die erste Edition, die war ein Ungetüm. Die war eigentlich de facto wie der große Cthulhu selber. Und ich glaube, ich habe zwei oder drei Partien gespielt und bin gescheitert als Spiele. Ist man da der Spielerleiter, na, halt, der gegen die Spieler spielt, halt, der sozusagen dann die App, der durch die App ersetzt wurde. Aber mich dann durch die App ersetzen zu lassen, ich weiß nicht.
Also ich habe es Willen des Wahnsinns, zweite Generation, glaube ich, ist das. Ja. Ich habe es schon gefunden und weißt warum? Und das ist bei mir in fast allen Brettspielen so. Bei mir geht es rein um den organisatorischen Faktor.
Ja, das.
Dieses Brettlegen und was kommt als nächster und was und hier und da und was für Bodenteils brauche ich, was für Gegner muss ich wo hinstellen, was für Items droppen hier, da und dort, was für Stories und sowas. Ja, Spielleiter finde ich gut, aber dieses permanente Nachlesen, wo was hinkommt und so, das ist übertrieben zart. also lähmend einfach. Also deswegen habe ich auch so ein Problem mit Gloomhaven. Ich weiß, damit verärgere ich sicher einige Leute und ich habe Gloomhaven nie ganz gespielt. Also von dem her ist meine Meinung wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig, aber wenn ich nur hinschaue, und ich bin so ein Spielerverein, WoW Keepers in Wien, Grüße gehen auf jeden Fall mal an die raus, und ich sehe die Leute regelmäßig Gloomhaven spielen und dann siehst du dieses riesige Monstrum an Spiel einfach und ich bin einfach schon überfordert, wenn ich da hinschaue. Ich sag's, was ist, das müsste jemand für mich machen. Ich alleine würde das so nicht machen. Ich bin schon ein bisschen, das war auch schon der Grund, warum ich bei Descent, bei der aktuellen Edition von Descent, dann ausgestiegen bin, bevor die App gekommen ist, weil es mir zu viel geworden ist.
Ja. Ja, das ist dann halt.
Ich bin ein Lazy Gamer.
Naja, ich mittlerweile durch mein Alter ja auch schon langsam, aber da ist dann halt die Frage.
Du bist eher gebrechlicher Gamer. Also ja. Du darfst nicht so viel heben und wenn du Gloomhaven hebst, dann hast du schon wieder Rücken.
Drücken im Rücken.
Genau.
Da ist halt dann auf der anderen Seite wieder die Frage, kann das Spiel so designt werden, dass es auch ohne App geht und gut funktioniert? Eben, dass man nicht da eben herumschauen muss, beziehungsweise das dann in eine App abgibt, weil gleiches Spieleuniversum, das Arkham Horror, das Living Card Game, das ist spitze. Und da gibt es auch zusätzliche Apps, zwar keine offiziellen, aber die beim Deckbau helfen oder da, ich glaube, da gab es noch eine zweite, wo man sich dann sozusagen seinen Fortschritt notieren kann, die ich auch gern verwendet habe. Aber das Spiel selber geht auch ohne App.
Ja, aber da muss ich auch sagen, und das ist ein riesen Mechanismus mittlerweile, der nicht zu unterschätzen ist, ist der Speichermechanismus bei analogen Brettspielen. Weil zum Beispiel bei Descent war das halt so, du hast halt dann deine Goldmünzen gehabt und das war alles analog. Wenn ich jetzt aber einen Monat nicht spiele, weil Leben und vielleicht keine Lust oder keine Zeit oder was auch immer, hey, du musst das irgendwo speichern und speichern mal deine ganzen Skills, dein Geld, die Erfahrungspunkte. Du hast diese Speichermöglichkeiten sehr, ja, sie waren nicht besonders elegant, es hat mich nicht gecatcht. Und von dem her, ja, passt das eh alles. Aber die App hat dann schon geholfen. Und vor allem auch, die App hat auch beim Einkaufen geholfen. Du hast da quasi dann Sachen kaufen können, wie es halt bei vielen so RPG-ähnlichen Spielen ist. Du hast dann sagen können, ich möchte das und das Schwert. Und die App hat dir halt alle Möglichkeiten angegeben und hast nicht ewig lang blättern müssen, was kann ich jetzt da kaufen, was kann ich da kaufen. Die App hat das halt für einen erledigt. Und ja, ich weiß, ich bin ein Lazy Gamer, aber wenn ich halt einen Spieleabend habe, dann soll halt eigentlich das Spielen im Vordergrund sein und nicht das Nachblättern. Und dieses Nachblättern, das hat mich auch schon bei Battletech, hat mich das schon so fertig gemacht. Da haben wir gleich 8 Stunden gespielt mit so 3 gegen 3 Roboter. Und wahrscheinlich, wenn man da Battletech-Freak ist, kann man das total schnell und kennt man sich voll aus. Aber hey, ich habe geblättert, bis die Fingerkuppen blutig waren. Und ich habe es dennoch ziemlich geil gefunden, muss ich sagen. Aber es war schon heftig und ich glaube, das reicht so einmal im Jahr. So, um aber aufs Thema zurückzukommen, wir schweifen immer ein bisschen ab. Aber nebensache Tabletop-Zuhörer wissen es natürlich. Und hier ein kleiner Reminder auch gleich, würde ich sagen. Also jeder, der unseren Kanal gut findet, bitte abonniert sie natürlich auf den diversen Podcast-Plattformen oder auch auf YouTube. Da kommt der Podcast meistens mit so 1-2 Tage Verspätung. Das ist einfach eine technische Sache, weil ich auch relativ faul bin. Und,
und YouTube kacke.
Eigentlich. Und YouTube ist echt super mühsam, wenn man kein echt gutes Internet hat, ist YouTube echt super mühsam. Und wie man auch schon in der letzten Folge gehört hat, bin ich ja momentan immer noch im Heereseinsatz und nicht in meinem normalen Studio, sondern in meinem
Außenposten.
Ja, in meinem relativ spärlich ausgeglätteten Außenposten und nehme da die Folge aus. Natürlich nach Dienstschluss, also jeder, der das hört, es ist bereits Dienstschluss und von dem her gar nicht so wild. Aber ja, wir wollen natürlich jetzt aufs Thema zurückkommen, aber vorerst den Reminder. Abonniert uns auf allen Kanälen, YouTube, auf den ganzen Podcast-Kanälen. Ihr könnt uns auch gerne auf Spotify abonnieren und natürlich Instagram. Wir haben eine Instagram-Page, da werden ab und zu die neuen Folgen hochgeladen. Das heißt, ihr habt immer die neuesten News. Wird auch natürlich in Zukunft mehr werden. Momentan ist es eher informativ. Später wird es dann etwas umfangreicher werden. Und natürlich, wenn ihr Bock habt auf eigene Themen, wie es auch schon in der letzten Folge war, wenn ihr Bock habt auf eigene Themen, schreibt uns eine E-Mail auf nebensache.tabletop@gmail.com oder einfach eine DM auf Instagram. Oder redet uns auf der Straße an. Wir sind immer die zwei, die in einer riesen Menschenmasse, in einer Menschentraube laufen, wegen der vielen Fans. Deswegen schreibt uns einfach, wenn ihr ein Thema habt. Und jo, das war's jetzt einmal für Werbezwecke. Und ich schieße jetzt einfach mal den Ball zum Philipp rüber, weil der ist immer unser Schedule Manager und schaut, dass unsere Themen immer halbwegs untergebracht werden. Philipp.
Genau, gib uns also Da übernehme ich jetzt den Ball und werde das Ganze jetzt wieder, wir haben ja unser Hauptthema schon skizziert, wir haben auch schon ein bisschen geteasert und jetzt möchte ich das Ganze aber einleiten mit einem großartigen schlechten Witz, da ich ja schlechte Witze ja viel besser finde als diese wirklich guten, die ich ja meistens nicht sehr lustig finde. Und jetzt wird es nämlich richtig schlecht, also man sollte sich irgendwie festhalten, damit man vor Lachen nicht umfällt. Also,
ich lege mich am Boden, dann kann ich nur auf die Seite kippen.
Ja, genau. Es ist so wie diese Warnung irgendwie auf diesen ganzen Sachen, man soll seine Katze nicht in eine Mikrowelle stecken und so. So in die Richtung. Also bitte Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen.
Nur ernst gemeint.
Ja, natürlich. Also, der fantastische Witz passend zum Thema. Was essen Chaos Space Marines zum Frühstück? Brownie, hast du eine Idee?
Was könnte das sein? Was könnte das sein? Was könnte das sein? Ich weiß es nicht, aber ich traue mich nicht so weit ins Wasser zu springen. Ich habe Angst, ich habe Angst, dass ich mich der Öffentlichkeit bloßstelle. Also was essen Chaos Space Marines zum Frühstück?
Cornflakes.
Okay, ja, Gott sei Dank liege ich am Boden, sonst wäre ich jetzt unglücklich. Aber es ist stark, stark. Und ganz witzig, ich hab tatsächlich gerade eine Chaos Space Marine Korn Armee fertig bemalt für einen Kunden.
Ah, naja, dann.
Das habe ich heute gefinished. Philipp, wir sind schon so mind-connected, ich bin fast schon schockiert. Ich bin fast schon der Überzeugung, dass du mich beschatten lässt.
So. Ja, ich habe überall meine Spione. Die Spione des Chaos sind überall.
Diese komischen Servoköpfe, die überall rumfliegen. Ja. Nein, witzig. Witziger keine Schmäh.
Ja, ja. Schmäh Ole, wie man so schön bei uns sagt.
Ja. Ja, okay. Gut. Wir sind geschwiffen und wir haben schlechte Jokes erzählt. Jetzt ist natürlich an der Zeit, dass wir auch anfangen wieder
zu nörgeln.
ist Nörgeln österreichisch? Ist Nörgeln wienerisch?
Ich glaube, es ist zumindest österreichisch. Also ich glaube, die deutschen Zuhörer kennen es nicht und auch dieser 1% Ire, der uns immer aufpoppt bei der Analyse unseres Podcasts, wird es nicht verstehen. Ganz komisch, ne? Ja, das ist Favorite
Statistik. Ich finde das so witzig, weil das ist eine, ja, ist wahrscheinlich dann ein Bruchzahl Ire wäre.
Es ist einfach
aber ist egal.
Der Leprechaun als Kobold, ja. Irgendwo, der zählt nicht als Ganzer.
An alle deutschen Zuhörer, schickt uns mal eine DM auf Instagram, ob Nörgeln, was natürlich unfassbar witzig ist, wenn wir es jetzt so sehen. Ich bin seit 20 Jahren Hobby und habe noch nie Nörgel in Verbindung gebracht mit unserem Standardwort für. Ja, pass auf, für unser Standardwort für Motschgern, das kennen wir auch. Für unser Standardwort für sich, wie soll ich sagen, hey, sag mal Hochdeutsch, was ist Nörgeln und ein Motschgern auf Hochdeutsch? Du bist unser Geisteswissenschaft, das ist dein Part.
Ja, sich penetrant beschweren über irgendwas. Und so unterschwellig penetrant beschweren, würde ich sagen.
Okay, gut. An alle Deutschen, kennt ihr Nörgeln oder Motschgern? Ist das oder im Deutschen? Oder Sudan. Sudan. Wenn das irgendwie gebräuchlich ist, schreibt uns eine DM. Keine E-Mail, das ist nicht wert für eine E-Mail. Instagram, nehmt auch ein Tabletop, schreibt uns eine DM, ob das irgendwie bei euch bekannt ist. Weil Nörgeln ist ja wirklich Weltklasse. Gut, passt. Wir schweifen wieder. Aber ich habe eine Chaos Space Marine Armee, eine Korn Armee, eine, sind das World Eater? Heißen die World Eater?
Ja. Ja, das könnten welche sein. Die World Eaters sind mindestens sehr aggressiv und blutrünstig.
Ja, so habe ich sie auch bemalt. Ganz ein lieber Kunde von mir, der kriegt in den nächsten paar Tagen ein Paket, je nachdem wie die österreichische Post arbeitet, mit einer coolen Chaos Space Marine Armee. Ah, und da mache ich gleich eigene Werbung. Jeder, der Bock hat, dass ich ihm seine Figuren bemal oder 3D-drucke, auch das gerne in die DMs.
Oh, gut, yeah.
Werbung Ende. So, gut, wir sind schon auf einer halben Stunde angekommen, Philipp. Wir sind vollkommen außer Rand und Band.
Ja, Chaos. Wir sind die Chaos Space Marines.
Ja, es ist Chaos. Von dem her müssen wir jetzt was dran ändern und du wirst uns wieder auf den rechten Pfad leiten.
Ja, ich bin unser Imperator. So, lala. Ja, also wie gesagt, wir widmen uns jetzt dem Thema und ich mache jetzt einfach einen harten Cut und beginne jetzt einfach das historische Quiz und werde jetzt dem guten Brownie ein bisschen auf dem Zahn fühlen, wie er sich mit Games Workshop und deren Geschichte auch gut auskennt. Bevor wir dann zu unseren persönlichen Likes und Hates des Spielegiganten aus Nottingham dann weiter uns vortasten.
Ja, falls es okay ist, ich würde noch gerne kurz ein ASMR-Getränk aufmachen, weil ja, ich bin so aufgewurzelt schon.
Ja, ich habe ja auch schon ein paar Whiskys intus.
Okay. Sehr gut. Gut. Ich bin bereit.
Bist du bereit? Na gut. I'll be back. Gut, dann beginnen wir mit unserem Frisch auf dem Tisch Quiz. Die erste Frage. Wo und wann wurde Games Workshop gegründet?
Ja, also wir haben es halt eh schon zweimal gesagt. Vielleicht war das eine Trap von dir. Vielleicht hast du jetzt zweimal Nottingham angesprochen und das stimmt gar nicht, aber es ist definitiv, also das ist definitiv meine Antwort, in Nottingham gegründet. Falsch. Oh shit. Okay, wurscht. wie viele Möglichkeiten habe ich zu antworten?
Ja, so viele du willst, bis der Schweiß und das Blut heruntertropft vor lauter.
Ich weine jetzt schon. Ja. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin extrem ehrgeizig. Ist es, okay, drei Möglichkeiten. Ist es London?
Ja, es ist London.
Okay, weil irgendwie alles in London passiert, okay. Egal, ja. Aber das Headquarter ist jetzt, glaube ich, schon in Nottingham, oder?
Ja, jetzt ist der Sitz in Nottingham, ja, genau.
Okay. Ja, ist auch viel cooler als London, ganz ehrlich, London ist schon so abgedroschen, Nottingham klingt viel cooler. Aber egal, und es ist auf jeden Fall Anfang der 80er.
Hast du einen konkreten Zahlentipp?
Ist es noch früher? Nein, es muss Anfang der 80er sein. Und ich würde jetzt sagen, es ist 82 oder 83.
Also Games Workshop wurde in London 1975 gegründet.
Oh shit, das ist früher.
Und von den drei Nerds, Ian Livingston, John Peake, wie auch immer man ihn ausspricht, den guten, und dem Steve Jackson, der Englische genannt. Und ja, zunächst war das...
Ich schon alt.
Zunächst war das ein bisschen wie unser Podcast, eine recht spontane Aktion und ging auch gar nicht so gut im Gegensatz zu unserem Podcast. Und die drei Herren haben dann sogar in Wohnwegen und in dem Immobilienbüro von einer Freundin von ihnen gewohnt und waren sogar teilweise in einem Badminton-Club eingeschrieben, um da duschen gehen zu können.
Okay. Ja, aber sportlich zumindest.
Ja, also sie haben sich durchgebissen.
Hat sich nicht gehalten im Hobby, würde ich sagen. Der Trend wurde nicht weitergeleitet.
Ja, das war sehr.
No Fans an meine mitleidenden Übergewichtigen draußen. No Fans. Kein Bodyshaming hier. Ich bin auch sehr, wie man schon meiner tiefen Sopranstimme hört. Ist Sopran das richtige Wort?
Na, Bass. 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 Oder Sopran ist ja genau das Gehen. Teil. Sopran ist ja das ganz so. Das ist
ja das. Ja, an meiner extrem übergewichtigen Stimme schon hört. ist genauso schwer wie mein Körper. Und nur Fans. Aber gut, frag mich weiter. Ich bin heiß.
Ja, gut. Dann gehen wir gleich weiter und nähern uns des Pudels Kern. Was hat Games Workshop ursprünglich produziert? Ich gebe einen Tipp, der Name der Firma weist ein bisschen darauf hin.
Okay. Ich verstehe den Hinweis nicht. Sie haben auf jeden Fall, also ich bin mir relativ sicher, Sie haben Rollenspiele produziert am Anfang. Ist das korrekt? Ich logge Rollenspiele an.
Mm-mm. Da gibt es auch jetzt, wir haben keine Telefonjokers etc., sondern ich bin faktisch der Günther Jauch oder Armin Assinger dieser Show jetzt.
Das ist der Hansi Hinterseher eigentlich fast. Einfach ein random Dude.
Berg. Ursprünglich haben sie Spiele wie Backgammon hochwertig produziert in Feinarbeit und darum auch Games Workshop, weil eigentlich wollten sie da so ursprünglich so in Holz und Backgammon so vertiefeln etc. etc. Das war der Ursprung. Und das hat der eine von den drei Typen gemacht und dann wie
sie einfach.
Sie haben ihn einfach nur ausgenutzt. Ja. Genau. Und das war der Ursprung.
Verrückt, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Aber ja, spannend.
Ja, dann geht es gleich Schlag auf Schlag weiter. Ja, aber jetzt ist es vielleicht schon ein bisschen einfacher.
Ich hoffe, du stellst mich hier meiner Unwissenheit bloß und da muss ich mich selber tadeln. Ich habe zu wenig Ahnung von der klassischen Geschichte in unserem Hobby.
Hatte ich auch nicht. Also ich habe mich da jetzt ein bisschen beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, es ist lustig. Ich habe dann auch einen sehr...
Du hast dir gedacht, es ist lustig, mich einfach bloßzustellen vor der ganzen Welt.
Ja, so bin ich. Ich tue ja immer nur so nett. Ich bin in Wirklichkeit ein Schwein. Nein, aber ich dachte mal, das ist ganz nice, dass ich auch einmal ein bisschen kompetent drüber komme. Ich bin ja sonst eher so dieser der Hans Wurst hier.
Ich stelle mir dich gerade vor mit so einem richtig adretten Hemd und so einer Hornbrille. Und so vier unterschiedliche Härtegrade an Bleistiften in einer Fruchtflasche.
Ja, das ist auch eher daneben, aber ja.
Weil du gar nichts anhast, gibst du.
Das geht schon eher in die richtige Richtung, nicht prinzipiell nackt podcasten.
Ja, aber das hört man auch. Ja, damit man hört die Scham in der Stimme.
Ja, richtig. Na, damit auch diese Hitzen auch Platz finden.
Yes. Gut, ja, Philipp, hau die nächste Frage raus. Ich bin hot. Ich bin auf 0-2 momentan. Ich bin quasi im Killing Spree gegen mich selber.
Ja. Gut, dann wollen wir da den Killing Spree auch nicht aufhalten. Wann erschien die erste Ausgabe des White Dwarfs?
Ah, shit, keine Ahnung. Ich sage 1987.
Es ist 1977.
Was? Wie früh waren die? Sind die so schnell von Backgammon zu Fantasy umgestiegen?
Da kommen wir dann vielleicht noch näher drauf. Da schicke ich gleich die nächste Frage einfach nach.
Steht, jetzt willst du richtig fertig machen, okay?
Nein. Es wird einfach historisch extremst interessant. Es sind nämlich zwei Fragen. Wann hat der erste Games Workshop Store eröffnet? Und was war zu diesem Zeitpunkt das Main Business von Games Workshop?
Okay, war es vor 1980?
Ja.
Okay, dann würde ich jetzt sagen, der erste White Dwarf wird wahrscheinlich nicht rausgekommen sein, obwohl sie noch kein Store hatten. Das heißt, ich würde sagen 1976?
Es war 78, sogar ein April-Scherz am 1.4.
Oh, White Dwarf war vor einem normalen Store sogar schon. Okay, spannend. Wo haben sie den verkauft?
Naja, es ist extremst schräg. Und ich kann mir das ja noch eher vorstellen als ein Mensch, der noch ohne Internet aufgewachsen ist. Aber das Ganze ist so ins Rollen gekommen. Sie haben einfach mit diesen lustigen, hochwertigen Brettspielen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Backgammon oder irgendwelche eingelegten Schachbretter begonnen. Und hatten da schon vor ein Vertriebsmagazin und haben das dadurch an die Leute gebracht. Also sozusagen Internet in Papierform, was dann schlussendlich in den White Dwarf übergegangen ist. Und der große Durchbruch für diese Herren, die dann nur noch zu zweit waren, war schlussendlich, dass sie die Vertriebsrechte aus den USA von Dungeons and Dragons als erstes bekommen haben. Und das haben sie dann weitgehend über den White Dwarf gepusht. Und dadurch war es ihnen erst möglich, dass sie einen Shop machen und sind dann auch weiter zu anderen Rollenspielsystemen gekommen. Und dann zum Beispiel das Cthulhu. Also die ersten Editionsrechte hatte Games Workshop vom Cthulhu-Rollenspiel.
Ja, tatsächlich wusste ich das mit Dungeons & Dragons und dass sie da Rollenspiele promotet haben. Aber ich wusste nicht, dass sie so früh schon angefangen haben, quasi den White Dwarf zu pushen. Und ja, spannend auf jeden Fall.
Ja, echt also spannend. Ich fand das auch total lustig, weil wir können uns das ja gar nicht mehr anders vorstellen, als dass wir unseren Friendly Local Game Store gehen oder in Games Workshop. Sowas gab es einfach damals nicht mehr. Also gab es einfach gar nicht. Also es gab sowas nicht, sondern das war scheinbar wirklich Mundpropaganda, beziehungsweise die Leute, die sich dafür interessiert haben, haben dann per Post angeschrieben, ja bitte schickt uns immer dieses Magazin beziehungsweise so aller Zeitung zu. Und da haben sie halt informiert, verkauft und halt so Marketing als auch Verkauf gemacht. Und daher auch diese interessante Geschichte, die vielleicht auch schon einigen aufgefallen ist oder mich auch länger gewundert hat, warum es ja eigentlich Games Workshop gibt, aber auch eben Citadel Minis. Das rührt genau deshalb her, dass eben Games Workshop ursprünglich eben sehr rollenspiellastig war und erst durch die Rollenspiele da so manche Figur benötigt worden ist, aber eine eigene Firma gegründet worden ist, eben Citadel Miniatures, die diese Minis hergestellt hat, die dann später wieder von Games Workshop einfach wieder übernommen worden ist und dann de facto eins geworden ist mit unterschiedlichen Namen.
Verrückt.
Schon.
Was
schon.
Wir hier alles lernen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag von der Regierung und dem kommen wir ja unfassbar nach eigentlich. Also, da werden die Kassen klingeln, sage ich da.
Ja, auf jeden Fall.
Ich steck's rein, dass die Tür nicht mehr zugeht.
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, ne, weil du druckst ja immer die Goldbahn, aber ich habe ja nichts. Ja, ich als Geisteswissenschaftler.
Ja, aber ich meine, man braucht ja auch was man in diesen Goldbahn-Postkasten reinlegen kann.
Was man beschweren muss, nämlich das Geld.
Ja, es ist jetzt auch nicht immer schick, einen leeren goldenen Briefkasten zu haben. Das glaubt man nämlich, was? Der casual Mensch da draußen glaubt, dass ich mich wohlfühle in meiner Festung der Goldigkeit. Aber das ist nicht alles. Auch Schecks sind was wert.
tja. Gut, dann habe ich noch eine letzte Schätzungsfrage.
Ja, die gibt nicht.
Die du mit den Hinweisen vielleicht schon schaffen kannst, beziehungsweise auch, da du mich ja jetzt schon ein bisschen kennst, ist die
es
erste.
Ist die 3.
Wie bitte?
Es ist die 3. Okay.
Ich komme zur Frage. Ist die erste Edition von Warhammer Fantasy jünger, gleich alt oder älter als ich?
Spannend. Gut, du bist circa so Mitte 60. Also, nein, ich sag, dass die erste. Ich glaube, Warhammer Fantasy ist doch nach Warhammer 40k rauskommen, oder?
Nein, ich gebe dir als dezenten Hinweis mein Geburtsjahr, das ist 1982.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber es ist schon recht eng beieinander. Ich glaube nicht, dass es das jetzt ein großer Unterschied ist. Weil ich sage mal, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich Ende, ich glaube, das ist Anfang der 80er war und ich glaube wahrscheinlich auch nach 82, aber ich habe Fantasy-Figuren zu Hause, die auf jeden Fall Anfang der 80er waren. Ist es ein oder zwei Jahre um dein Geburtsdatum?
Ja, nachdem ich dich schon so gequält habe, helfe ich dir ein bisschen aus, ja. Ja.
Ich sag, es ist ein Jahr älter als du.
Ah, es ist ein Jahr jünger. Also die erste Edition Warhammer Fantasy, also man kann eher davon sprechen, die erste Idee von einem Tabletop erschien 1983 und war eben noch sehr RPG-lastig. Nämlich da war so ein bisschen
sozusagen die erste Version des, wie wir es jetzt kennen, Tabletop, weil es gab natürlich auch diese klassischen, also jeder, der schon mal in Katzelsdorf war, im Zinnfigurenmuseum, da gibt es ja auch Tabletops unter Anführungszeichen. Historisches Zeug von vor x Jahren, also das ist auf jeden Fall älter, aber das Tabletop, so wie wir es jetzt kennen.
Genau, also da vielleicht auch noch ein kurzer Ausflug, zum Beispiel der Ludwig XIV., der war ein begeisterter Zinnfigurenspieler. Und hat sich da auch ein bisschen militärisch geschult, während das einfache Fußvolk mit so Papier- oder Holzfiguren gespielt hat. Aber auch zum Beispiel die Preußen um 1850 haben durchaus noch ihr Militär damit geschult. Also werden wir da auch zurückgreifen. Aber so wie wir das jetzt heute sehen und wir von Tabletop sprechen, war, wie gesagt, der Beginn 1983. Wie gesagt, das war auch noch eben sehr rollenspiellastig, weil also ein bisschen die Grundidee war, es gibt da einige große Rollenspielenthusiasten, die viele Figuren besessen haben, die da mittlerweile produziert worden sind. Und da hat man dann eben drum ein eigenes Spiel konzipiert, wo es halt noch eben, wenn man diese ersten Edition halt vergleicht, halt noch viele Werte gibt und da noch die Magier ziemlich im Zentrum sind und wie die zaubern können und die da auf irgendwelche Quests geschickt werden. Und ja, also ich bin ein Jahr älter als das erste Warhammer Fantasy und vielleicht auch noch ergänzend, das Warhammer 40k oder die erste Version, die kam später. Also das wirklich die Mutter der Games Workshop Tabletop Games ist Warhammer Fantasy.
Okay. Ja, spannend. Ich bin tatsächlich in der fünften Edition eingestiegen, also nicht mit der fünften, sondern Ende der fünften. Und das war halt noch verrückt, also im Vergleich zu den jetzigen Tabletops. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber damals war das halt wirklich noch so, wenn du einen Drachen hattest mit irgendeinem Chaos-Lord drauf, dann war das ein Drache mit Chaos-Lord drauf. Und dieser Drache mit Chaos-Lord hat tatsächlich auch etwas bewirkt. Und zwar mehr als einfach nur die Zielscheibe für eine Großkanone zu sein. Der ist tatsächlich echt durch eine Armee durchgegangen und das habe ich irgendwie total cool gefunden. Im Nachhinein natürlich als Turnierspieler und als kompetitiver Mensch, ist das natürlich vollkommen absurd gewesen, die Regeln. Also zum Beispiel auch dieser klassische 1+-Rüstungswurf, der natürlich dann ab der sechsten Edition dann modifizierbar war, war in der fünften Edition halt tatsächlich, also in der sechsten Edition war das so, dass ein 1+-Rüstungswurf trotzdem bei einem 1er gefailt hat. Modifikation gegeben, aber. In der fünften Edition war es tatsächlich so, wenn du einen 1+-Rüstungswurf hattest, dann war es egal, du hast gar keinen Rüstungswurf würfeln müssen, der hat immer geklappt. Und außer du hast halt Modifikatoren, aber ich meine nur, das war halt schon ziemlich lustig einfach, wenn du dann einfach einen unbesiegbaren Chaos-Lord auf Drache hattest und der ist einfach durch die Armee durchgegangen, so einfach herrlich.
Ja, da habe ich schlechte Erinnerungen.
Ich habe nur die besten Erinnerungen.
Na, ich mit meinen Orks, wo ich da 5 Milliarden Orks hingestellt habe und keiner einzig hat irgendwas Sinnvolles gemacht. Was möglicherweise auch am General lag, der da dahinter war. Ich schiebe das jetzt nicht alles auf die Orks, aber da war nicht viel zu holen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Es ist wirklich interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat und vor allem, ich meine, wer hätte gedacht, dass das irgendwann mal so eine Riesenfirma wird. Ja, und man sieht es da auch wieder ein bisschen das McDonald-Prinzip. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, Games Workshop hat das und das gemacht und Games Workshop könnte das und das besser machen. Aber das ist ziemlich genau dasselbe wie McDonald. Natürlich könnte McDonald etwas anders machen, aber das Ganze ist ein Prozess. Und wenn man sich jetzt überlegt, der Unterschied ist, die waren auch mal klein und haben ihr Produkt so gemacht, wie sie das jetzt vorgestellt haben und haben das dann durchgezogen. Nur wenn man dann expandiert und größer wird, verändert sich eine Firma logischerweise.
Ja, und man muss auch dazu sagen, die Gründer haben sich dann, glaube ich, dann, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dann Mitte der 80er, ja, mit ihre Aktien, dann mit diesen ganzen Firmenumwandlungen, die waren dann relativ schnell draußen noch. Also relativ schnell, muss man nicht sagen, aber waren dann halt auch da draußen, weil das halt sehr schnell, sehr riesig geworden ist, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, in den 90ern war es so ein Boom schon, dass ja, ich kann mich noch an den Spielevereinen erinnern, Ende der 90er, wo ich dann auch schon dabei war, da hat man halt wirklich teilweise Tische reservieren müssen, weil man keinen Platz mehr hatte zum Spielen. Es war halt einfach, da waren x Tische und das war nicht wenig. Aber die wurden halt wirklich von Nachmittag bis spät in die Nacht, waren die doppelt, dreifach, vierfach belegt mit Warhammer-Spielen. Und das ist schon heftig. Also ich meine, gibt es jetzt nicht mehr in dem Ausmaß bei uns, muss man auch sagen. Aber das war schon beeindruckend natürlich. Ja, gut. Aber das wollen wir, das Thema Games Workshop werden wir jetzt weiterspinnen, wie so fleißige Spinnlein. Mhm. Und ich würde sagen, wollen wir so ein schnelles, was mag ich, was hasse ich?
Ja, ganz, ganz wie du magst. Also wir sind jetzt bei dem Punkt angekommen, wir unsere persönlichen Likes und Dislikes für Love and Rants. Ich bin dann, für alles zu haben.
Dann fange ich gleich mal an. Philipp, was magst du an GW? Kurz und knackig.
Ein Punkt oder gleich alle Punkte?
Machen wir abwechseln. Das mal interaktiv abwechseln.
Ja. Die Bälle uns zuspielen.
Ja, was ist das Erste, was du magst dran?
Also die völlige obvious choice, die Mini selber. Die sind einfach geil.
Das stimmt leider. Das muss man auch sagen. Also das Spannende ist, dass Games Workshop einfach die Plastikqualität so hoch hat mittlerweile, dass sie einfach viele andere Firmen einfach ausstechen damit. Und die Qualität ist einfach mega von den Figuren. Ist auch mein erster Punkt auf jeden Fall. Figurenqualität und auch, wenn man sich anschaut, ich meine, offensichtlich recyceln sie ja alles, was irgendwie in die Hände kommt. Und wenn man sich jetzt einmal so Primaris Marines anschaut, das ist ja immer dasselbe. Offensichtlich ist es immer dasselbe. Es ist immer ein Primaris. Aber irgendwie, und ich weiß nicht wie, und ich finde es aber super, irgendwie schaffen sie es jedes Mal wieder, einen Primaris Marine zu nehmen und einfach neu zu releasen. Und er schaut halt wieder ein bisschen anders aus. Und es ist wieder irgendwie so, dass ich sage, hätte ich schon gern. Also, obwohl ich kein Fan davon bin. Ich habe nur Promo-Modelle von Primaris Marines. Aber sie schaffen es halt echt, ein Modell, was immer gleich ausschaut, 20-fach rauszubringen und es ist immer wieder, schaut es irgendwie ansprechend aus.
Ja.
Ja, und das ist wirklich spektakulär.
Ja, und ich finde auch, das treiben sie schon voran und da sind sie schon an der Spitze. Also ich erinnere mich halt ja noch im Frühjahr in den 90ern, da war das, ich meine, da gab es jetzt nicht viel Konkurrenz und da war das halt teilweise halt ja nicht so toll. Also da gab es ja schon ein paar Gurken, vor allem auch mit diesen ganzen Metallfiguren, die ja jetzt auch noch nicht so, die halt teilweise noch ein bisschen klobig waren und nicht so detailversessen. Und dann beim Wiedereinstieg halt mit dem...
Richtig ineinander irgendwie, so komisch, so ganz unnormal, so eine Kette, die irgendwie so auf einen Kettenhaufen und von dem geht ein Schlauch weg, daneben ist ein Schädel und irgendwie ist das so gegossen, dass man sich denkt so... Ein Haufen einfach.
Das war der Block. Und jetzt halt bei diesem beim Wiedereinstieg, da war das schon. Das sind teilweise kleine Kunstwerke. Also das ist schon sehr, sehr leibend.
Sie schaffen es schon, eine dynamische Eleganz reinzubringen in die Figuren, ganz offensichtlich. Du hast halt irgendeinen scheiß Hovercraft-Panzer, der einfach nur ein Blob ist. Aber der funktioniert halt. Also die Designer machen das halt so, dass das halt einfach offensichtlich gut ausschaut. Das fasziniert die Leute. Und natürlich die treibende Kraft sind dann immer auch die Influencer, von die auch einfach die Sachen posten, geil anmalen und so weiter. Also es ist wirklich stark. Es ist wirklich stark, ja. Gut, was magst du nicht an Games Workshop?
Ah, jetzt bist du der Fragende.
Ich bin der Fragende.
Naja, gut, also ja, also ganz hoch auf meiner Liste steht auf jeden Fall die Marpot. Also die Farbtöpfchen, die sind
ja.
Die sind einfach ein Krampf. Weil die Farben an und für sich jetzt
peinliche.
Gut sind. Und ich habe eben, weil ich ja noch von früher teilweise sogar Farben habe und dann halt natürlich beim Einstieg auch da mich gleich wieder anfixen habe lassen, da ergänzend zu kaufen. Aber das ist also mit diesem Herumbicken dann innen drinnen und so. Und wie gesagt, es sind ja jetzt nicht einmal aktuell die schlechtesten, diese da Mitte der 90er, diese schwarzen, die halt, haben wir eh schon gesagt, die dann gleich nach einmal aufmachen, nach zwei Wochen einfach eintriggert sind und zum Weckern waren. Ja. Die sind einfach fürchterlich. Und ich weiß auch nicht, ja, warum macht man da nicht einfach andere Pots? Einfach diese Fläschchen. Ich finde das tut mir dann irgendwie so richtig ein bisschen weh, wenn ich dann immer die Leute sehe, die das dann so umfüllen in Flaschen. Ach, das, ja.
Ja, also wenn man sich halt überlegt, im Vergleich zum Beispiel AK, also das ist eine Firma, AK, AK Interactive, glaube ich, heißt die Firma, die haben jetzt Third Generation Acrylics rausgebracht. Das ist ein kleines Fläschchen, was einfach von der Bauweise so gemacht ist, dass es nicht verstopfen kann. Und da denke ich mal so, also erstens, es funktioniert tatsächlich, es verstopft nicht. Und ich muss es wissen, weil ich habe, glaube ich, mein Leben noch kein Fläschchen zugemacht, nachdem ich es verwendet habe. Da muss man echt sagen, ich glaube, Games Workshop traut sich den Schritt nicht zu gehen. Aber ich, also die Pots, also sie sind halt mega teuer, da fangen sie an. Sie kosten halt mittlerweile annähernd das Doppelte von einer Vallejo-Farbe. Und da ist auch noch mehr drinnen. Und wo du halt auch denkst, so, warum zahle ich für eine Vallejo-Farbe mit mehr Inhalt 2,20 oder 2,30? Für eine Games Workshop-Farbe 4,50 mittlerweile in einem Pot, der shit ist. Und ja, die Farben sind schon in Ordnung. Es ist, also, das ist sehr Geschmacksfrage natürlich. Die Farben, meiner Meinung nach, sind sie das Geld nicht wert. Ja, wenn man es gerne hat, ja. Und vor allem, wenn man sagt, ich bin jemand, der nicht kreativ ist mit Farben und ich kann mir das nicht selber aussuchen, ja, dann nehme ich mir halt das Ultramarine Blau und Highlighter ist mit einem Ultramarine Light Blue, keine Ahnung, was das für Farben sind. Aber ja, wie du sagst, es ist einfach, die Verpackung ist einfach ätzend. Ich mal hauptberuflich und glaube, ich bin sehr geschickt mit meinen Händen und so weiter. Aber weißt du, wie oft mir diese Dreckswashes schon umgefallen sind? Mhm. Ich will kein Clickbait provozieren. Ich poste den Scheiß auch nicht. Aber das passiert halt die ganze Zeit. Du musst ja nur einmal falsch nach links schauen, dann kommt der hinten irgendwie in so einen Dreckspot an, die ja auch mega hoch sind, weißt? Sie sind halt auch so mega hoch, die Washes, die großen, die irgendwie 35 Euro der Pot kosten, irgendwie übertrieben. Und dann leerst du halt das Auto und hast einfach mal 5 Euro am Tisch liegen und denkst dann also, ja, kann man halt auch einfach besser machen.
Ja, na, da also, gibt's ja da jetzt die Pothalter.
Ja, richtig lächerlich. Sie machen einen Pothalter. Ich meine, ja, die hat man 3D drucken können schon immer. Also seitdem es 3D drucken gibt, gibt es das, diese Solution auch schon. Aber trotzdem, total lächerlich einfach. Und ja, ich bin super angefressen drauf. Und ja, was soll ich sagen? Kann man langsam echt mal überdenken. Aber gut, haben wir genug über die Pots geredet. Ja, was ich scheiße finde, ich als 3D-Druck, okay? Pass auf, ich als 3D-Druck, ganz, ganz ein wichtiger Punkt und das an alle da draußen, die permanent irgendwie herumflamen wegen Copyright-Verletzung, du hast einen futuristischen Menschen ausgedruckt, das könnte Games Workshop ähneln, du bist ein Copyright-Verletzer, Leute, kriegst du mal ein Leben in den Griff, Alter, ganz ehrlich. Lest euch erstens mal durch, was kann man alles rechtlich schützen lassen? Was bedeutet Copyright? Du kannst nicht einfach einen imperialen Soldaten copyrighten. Oder du kannst auch nicht das Design schützen. Weil sonst hätte Games Workshop schon die 85. Klage am Hals oder 580. Klage am Hals. Weil, Spoiler Alert, es gab auch schon Science-Fiction und Science-Fiction-Illustratoren, bevor Games Workshop Warhammer 40k rausgebracht hat. Und dasselbe, und jetzt wieder ganz großer Spoiler, es gab auch schon Orks vor Games Workshop. und Elfen. Und diese ganzen Psychos, die bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie nur ausschaut wie irgendein Space Marine, ja, logischerweise gibt es auch Leute, die gern mal einen Space Marine ähnlichen Helden designen wollen. Deswegen kannst du einen Space Marine per se nicht schützen. Darf man Logos schützen? Ja. Kann man verschiedene Designvariationen schützen? Ja. Kann man zum Beispiel, weiß nicht, ein Ultramarine, ja, das Ultramarine-Logo ist ja auch geklaut schon, aber ist egal. kann ich jetzt den Wortlaut, das Wort Bildmarke schützen? Ja, das kann ich alles schützen. Kann ich einen normalen Sci-Fi-Helm schützen? Nein, kann ich nicht. Wenn das nicht eins zu eins dieselbe Kopie davon ist, logischerweise, ich darf ja nichts kopieren. Aber das ist ja in dem Normalfall nicht der Fall. Und deswegen, hey Leute, reißt euch zusammen in verschiedenen Gruppen. Feiert es doch lieber, dass die Hobbyleute sich auch mal ein bisschen selbst verwirklichen wollen. Feiert es, dass mal eine Diversifikation kommt, dass mal ein bisschen mehr Markt kommt, dass mal ein bisschen ein Unterschied da ist und nicht immer nur draufhauen, falls jemand irgendwann mal irgendein Alien designt hat und das dann irgendwie für Tyranniden verwendet und dann kommen wieder die Fanboys, oh, Leute wie du sind schuld, dass Games Workshop pleite geht. Deswegen haben sie den meisten Gewinn aller Zeiten irgendwie in der Corona-Krise gemacht. Also ganz ehrlich, sollen wir ein bisschen ihre Base chillen. Thema Copyright ende ich, weil da würde ich zu lange ins Renten.
Ja, dann spiele ich, aber weil du in Redelaune bist, was magst du noch an Games Workshop?
Ja. Games Workshop, also ich bin kein Fan von den Games Workshop Regelwerken allgemein. Ich habe gespielt 6. Generation, 7. Generation, 8. Generation Warhammer Fantasy. Ich habe Blood Bowl gespielt seit den 2000er Jahren, Anfang der 2000er. Mordheim, brillant, aber jedes Regelbuch, was Games Workshop rausgebracht hat, hat eigentlich, bis auf Blood Bowl, Blood Bowl ist meiner Meinung nach ein in sich perfektes Spiel, alle anderen Regelwerke haben irgendeine Art von Errata oder Add-ons oder muss ich sagen, Updates gebraucht. Zum Beispiel, ich habe unfassbar gerne Mordheim gespielt, aber wenn ein Held einfach Glück hatte mit dem Skillsetting oder was auch immer und ich hatte dann irgendwann mal so einen Ork-Schamanen, der sich selbst irgendwie buffen konnte mit einem Speer in der Hand, der dann Frenzy worden ist und Frenzy war damals noch Verdoppelung der Attacken, 2 Lebenspunkte in Fuß, 8 Angst und jeder, der daherkommen ist, war einfach Gatsch. Also vollkommen imbalanced. Und das aber und dann dagegen gelaufen sind dann irgendwie 10 Skaven, alle mit Slings in der Hand und die haben dich einfach, bevor du noch in die Nähe gekommen bist, alle schon umgeschossen. Also total verrückt. Und da muss man sagen, die Regelwerke sind durch die Bank imbalanced. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Regeln und sehr, sehr viel mit Balancing, mit kompetitiven Systemen. Und zum Beispiel, ja, kann natürlich sehr, sehr viele Leute werden jetzt sagen, das stimmt nicht, aber ich lasse mich da von meiner Meinung sehr schwer nur abbringen, vor allem, weil ich das auch sehr viel mit Turnierspielern besprochen habe, zum Beispiel, wie es in den letzten Generationen oder auch, das ist auch schon länger her, Warhammer 40k ist, wo einfach der Erste, der dran war, einfach mal nach der ersten Schussphase einen Vorteil hatte. Und hab x Spiele angeschaut, international viele Spiele angeschaut, war auf sehr, sehr vielen Turnieren. Und es war halt oft der Fall, wenn der Erste, der geschossen hat, dann fliegt er mal ein Drittel der gegnerischen Armee und der fängt halt mit ein Drittel weniger an. Und dann kommen natürlich immer die Meinungen, ja, du kannst ja alles in Cover stellen, ja, du kannst auch alles droppen lassen, du kannst auch diese komischen Taktiken verwenden und so weiter. Und alleine die Tatsache, dass man eine Rechtfertigung sucht und eine Tatsache, eine Alternative sucht gegen diesen Nachteil, ist ja schon die Bestätigung eines Nachteils. Und da fragt man sich halt, es gibt ja durchaus Spieler, die alternierende Aktivierungen haben, wie zum Beispiel Guild Ball, wo immer jeder Spieler ein Modell aktiviert hintereinander und somit hast du keinen ersten und letzten, sondern du hast immer einen, also du hast natürlich einen ersten und letzten, aber du hast trotzdem immer wieder ein Hin und Her. Ohne dass du einen hast, der alles macht und dann kommt erst der andere dran, der alles macht. Ja, von dem her, ja, Regeln sind meiner Meinung nach durchgehend imbalanced, bis auf Blood Bowl. Aber sie bringen es dann trotzdem immer wieder hin, dass es ein halbwegs sinnvolles Spiel ist. Und sie machen Spaß. Es sind sehr, sehr eindrucksvoll von der Optik her und wirklich alles sehr, sehr gut. Und von dem her Daumen hoch für das Spielgefühl, auf jeden Fall. Daumen runter fürs Balancing, das haben sie einfach immer noch nicht im Griff. Aber ich lasse mich jetzt dann bald überzeugen von einer neuen Edition Warhammer 40k. Mal schauen, vielleicht ist die besser gebalanced. Ich habe gehört, da gibt es eine gute App dafür.
ja, scheint sehr, sehr gut zu funktionieren mit dieser App. Aber da schlage ich doch mal in die gleiche Kerbe. Ja, also da gebe ich da recht. Also ich bin ja jetzt, wie gesagt, eher am Rand und immer bei diesen, wie heißt das, mit diesen Expertenspielen unterwegs. Aber wie ja die geneigten Zuhörer wissen, ich bin ja da beim Warhammer ja. Underworld sehr aktiv. Und da verstehe ich es halt auch teilweise nicht, warum das einfach nicht vorgeht. Das ist halt so mit der App. Warum braucht man dann so viele FAQs? Warum braucht man dann die Errata? Warum, wie du sagst, mit dem Unbalanced? Ich weiß, es ist schwierig etc., aber das ist eben keine Kickstarter-Firma oder Spielefreunde, die da jetzt ein Spiel entwickeln und die jetzt nicht genug Ressourcen haben, um Spiele auszutesten, sondern das ist ein riesiges Unternehmen. Und dann denke ich mir schon, warum kommt dann immer wieder was nach, immer irgendwelche FAQs, die irgendwie Meta ändern müssen? Warum können dann zum Beispiel diese Warbands nicht halbwegs ausbalanced sein, wo man mit dem Hühnerauge schon sieht, okay, die haben solche Karten drinnen, die sind overpowered.
Um das geht's aber. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Spiel wie Warhammer 40k zu balancen ist unfassbar schwer. Und no offense,
ja,
das kann nicht ohne Schnitzer passieren. Aber es kommt auf die Schnitzer an. Wenn ich eine... Der Klassiker irgendwie damals war noch da, bei Age of Sigmar war das, glaube ich, ganz am Anfang, wo es irgendwie geheißen hat, ja, stelle so viele Modelle auf, wie du hast. Und die zweite, und dann irgendwie weiter folgend waren irgendwie im Wortlaut, so auf die Art, so ja, circa 100 gegen 100 Modelle ist eine...
Das passt dann schon.
Das ist halt einfach vollkommen absurd einfach. Naja. Und das zeigt aber wieder das, und das ist ein Riesenpunkt, und das ist ja auch durchaus kein Geheimnis, dass Games Workshop halt auf die Stammspieler mittlerweile einfach ein bisschen scheißt. Die wollen aktiv neue Leute ins Hobby bringen, dann ein Spiel wie Warhammer Fantasy einfach von heute auf morgen einfach mal eingestampft wird, weil es einfach keine neuen Leute reinbringt oder einfach nicht genug Umsatz macht. Obwohl es eine riesen Fanbase gibt, das ist denen halt scheißegal einfach. Das ist denen halt vollkommen wurscht. Und da musst du halt auch fragen, ob das sein kann. Aber ja.
Das ist halt das AG-Problem, sage ich jetzt einmal. Das ist, da sitzt der Aktionär und verlangt Schaufel, Schaufel, Schaufel.
Genau. Aber dann, ja, egal. Auf jeden Fall, ja. Da ist aber die Sache bei... Um aufs Thema zurückzukommen, bei Warhammer 40k oder auch bei Age of Sigmar von mir aus, ich verstehe vollkommen, warum das nicht perfekt gebalanced ist. Aber wie gesagt, da reden wir von kleinen Schnitzern. Wo ich aber sagen muss, bei großen Schnitzern, auch wie so eine App zum Beispiel, das darf halt nicht passieren. Und zum Beispiel, wie du sagst, du spielst Warhammer Underworld, wie viele Modelle gibt es da insgesamt? So, das sind ein paar Warbands. Wie viele Warbands sind?
Naja, mittlerweile, ich glaube, jetzt haben wir schon um die 20 Warbands und jede hat zwischen 3 und ich glaube maximal 9 7. Oder 9, ich glaube, das meiste ist 9 oder 8.
Okay, egal. Sagen wir mal, es gibt 20 Warbands zu durchschnittlichen 6 Modellen.
Ja.
Ich muss es doch schaffen können, das zu balancen. Es schaffen die anderen Firmen auch. Und das alle durch die Bank schaffen, das. Also ich hab damals mir alles von Warhammer Underworld gekauft, weil ich die Modelle einfach großartig finde. Ja. Und auch wirklich günstig. Da auch Preispolitik wirklich, da ziehe ich meinen Hut. Die Preispolitik von Warhammer Underworld ist vollkommen in Ordnung und wirklich on the point. Würde ich jederzeit kaufen, sogar um den Originalpreis in Games Workshop. Da muss ich auch sagen, damals habe ich gespielt und habe dann halt gegen mehrere Leute gespielt und habe dann auch im GW gespielt und so weiter. Und ich habe bei jedem einzelnen Spiel mir gedacht, what the fuck. Der hat Karten drinnen in diesem Deck, die einfach dermaßen over the top besser sind als das, was ich habe. Weißt du, kennst du das, wo du einfach ein Deck hast und dann denkst so, ja, also wenn ich jetzt alles geil mache, dann kann ich das und das und das machen. Und er spielt halt eine Karte und die ist besser als alles, was du machen kannst. Und das ist halt einfach so, wo ich mir denke, so, muss das sein? Aber ja, so ist es halt. Das sind so diese Schnitzer, die ich einfach nicht verstehe.
Ja. Gut.
Philipp. Aber, ja.
Wir geben schon wieder sehr viel.
Wir müssen
in unseren Themen.
Ja, wir haben noch einiges.
Ja.
Um vielleicht aber einzuhaken, was halt natürlich ein großer Pluspunkt ist, weil es eine große Firma ist, wo wir jetzt halt ein bisschen den Schatten aufgezeigt haben, das Licht ist natürlich, die Spielsysteme im Normalfall, außer bei Warhammer Fantasy, was auch immer sie da geritten hat, die bleiben eigentlich. Ja? Also wenn man, finde ich, haben wir ja auch in einer der letzten Folgen besprochen mit Kickstarter etc. etc. Es kommen viele geile neue Spiele rein. Die Frage ist, wie lang sind die beständig? Und findet man auch wen zum Spielen? Wenn man wahrscheinlich mit Warhammer Age of Sigmar anfängt oder vor allem mit Warhammer 40k, wird man auf jeden Fall immer wen zum Spielen finden, was natürlich auch ein Vorteil ist.
Das kommt aber auch darauf an, zum Beispiel in unserem Spieleverein war Warhammer 40k jetzt wirklich jahrelang komplett weg. Da hast du auch niemanden gefunden. Vielleicht ein, zwei Leute. Das Ding ist, gerade bei so Expertenclubs, ich nenne es jetzt mal Expertenclub, weil die Leute sich wirklich viel damit beschäftigen, die akzeptieren einfach kein mittelmäßiges Regelbuch. Weil ein Spieler, der ein Spiel verliert, hinterfragt natürlich, warum verliere ich. Und wenn dann nach x Diskussionen rauskommt, ich habe deswegen verloren, weil einfach ich von Grund auf wesentlich schlechtere Karten hatte, da muss ich dann auch überlegen, ob das sinnvoll ist. Und das provoziert Spielersterben auch, muss man auch sagen. Aber
das stimmt.
Um auf deinen Kommentar zurückzukommen, ja, das ist ein riesen Vorteil auch. Games Workshop ist halt da. Und das ist ein riesen Ding. Weil zum Beispiel, ich bin immer ein Verfechter von dem, dass ich sage, ich fange nie ein Spiel an, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob diese Firma valid ist. Weil ich habe keine Lust, mir eine ganze Zeit da reinzustecken und irgendwie Effort reinzustecken. Und ich bin halt ein kompetitiver Mensch. Und dann möchte ich mich da auch ein bisschen reinfuchsen, wie man so sagt. Und dann will ich nicht nach einem Jahr herumhühnern und keine Ahnung mehr haben, ob das Spiel überhaupt noch da ist. Wie es zum Beispiel war bei Ninth Age zum Beispiel, die ja quasi das Warhammer Fantasy übernommen haben und da quasi der Ninth Age rausgebracht haben, quasi die neunte Generation oder die neunte Edition von Warhammer Fantasy, das waren halt Hobbyleute. Und da habe ich auch gehört, dass da öfter mal gekracht hat, der Support war natürlich einfach nicht sicher und deswegen ist das Spiel auch nicht so erfolgreich geworden, wie es sein hätte können. Genau. Und von dem her, ja, eine stabile Firma hinter einem Spiel ist sehr, sehr wichtig.
Ja, und vielleicht auch noch da dran zu hängen, ja, es gibt ja nicht nur eben dann, dass du das eben in deinen eigenen vier Wänden oder im Spieleclub spielst, du kannst halt auch in den Games Workshop gehen und da gibt es halt die Spieletische und da kannst du dann halt auch gleich in die Sache gehen, in medias res, wie man so schön sagt, und halt mit den netten Mitarbeitern oder Manager dann halt auch das ein oder andere Spiel gleich spielen, was natürlich auch ein Vorteil ist.
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ein Fan davon, dass man quasi hingehen kann und spielen kann, das finde ich super. Es ist ein bisschen eine Kaffeefahrt immer, oder?
Naja.
Du kriegst halt angeboten und am Schluss dann so, ja, und dann kannst du das und das und das. Ja, sie müssen es machen. Ich will auch echt no offense, sie müssen verkaufen. An alle Verkäufer von Games Workshop, ihr macht das schon so, wie ihr das solltet. Aber ich finde es trotzdem, als Mensch, der 20 Jahre im Hobby ist, ich brauche keine Verkaufsempfehlung. Ich brauche sie wirklich nicht. Aber es ist halt so dort. Und da muss ich auch sagen.
Also dich muss man einsperren hinten, damit du dann statt zwei, drei Matratzen kaufst, oder wie?
Ja, na, das Ding und das nächste Ding ist leider bei solchen Store-Geschichteln, also so Store, Store-Gamern, das ist halt echt ein bisschen inzestuös teilweise. Also jetzt wieder, again, no sexual, sondern du hast halt immer dieselben Spieler da drinnen. Und meistens sind es halt nicht viele verschiedene. Das sind halt immer so 3-4 verschiedene Handeln. Die kommen immer mit ihrer gleichen Armee daher. Die tun auch immer dasselbe und so richtig jetzt über den Tellerrand schauen sie in den meisten Fällen nicht. Das ist so ziemlich meine Erfahrung. Und in den Spielervereinen, wenn man halt dort 100 Menschen hat, dann ist das halt schon eine sehr große Variation und sehr, sehr viel Austausch, der stattfindet. Und sehr, sehr viel Dynamik und viel, viel über den Tellerrand drüber schauen. Im Vergleich zu dem Mikrokosmos der heilen Welt, die einem dort geboten wird. Aber natürlich, es ist super, dass man es machen kann. Und was halt Games Workshop echt großartig macht, und das habe ich vorher schon angesprochen, und das ist das ist auch das, was wir unbedingt brauchen. Sie bringen halt neue Leute ins Hobby. Und alleine nur dafür, dass sie das machen, kann man ihnen eigentlich schon gar über nichts anderes mehr böse sein. Sie bringen neue Leute ins Hobby, sie bieten großartige Figuren an und ja, ab und zu rantet man über verschiedene Sachen. Sie sollten auch echt langsam mal die Preise in den Griff kriegen. Manche Sachen sind einfach übelst übertrieben. Aber ja.
Ja, ich glaube,
wenn man so ein Charaktermodell irgendwie 35 Euro blecht. Also ganz ehrlich, 35 Euro. Da müssen halt nicht jeder hat viel Geld. Und da müssen halt Leute echt gut arbeiten dafür, dass sie sich eine einzelne Plastikfigur kaufen können. Also echt, come on.
Ja, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen. Auch ein Punkt bei den Don't-Likes, ich glaube bei uns beiden, dass erstens mal prinzipiell schon gute, also abgesehen von den Minis, halt das Zubehör etc., dass das schon hochwertig ist teilweise und auch ganz gut, aber halt manchmal völlig überteuert. Also wenn ich mal denke, ich kriege da eine Feile um 20 Euro, ja, einfach in den Hobbyladen daneben gehen, da kriege ich ein ganzes Set um 20 Euro, was jetzt nicht besser oder schlechter ist.
Ich möchte nur über die Figuren reden. Das Equipment, was sie verkaufen, ist eine absolute Bauernfängerei. Also eine Zange um 20 Euro oder einen Pinsel, der vollkommen mediocre ist, der echt sich im unteren Mittelfeld befindet, um x Euro. Die Kleber, die auch absolut mediocre sind, die du in jedem Konrad Elektrohandel um 2 Euro bekommst oder um 1,50 oder in einem Dreierpack um 5 Euro oder sowas. Das ist ja vollkommen absurd. Die Preise von dem Equipment ist einfach nur peinlich. Also, da kann ich echt nichts mehr dazu sagen. Und wie du sagst, eine Feile einfach. Eine scheiß Feile. Und sie verlangen Kohle dafür. Ein Seitenschneider, den du beim Bauhaus irgendwie um 1,50 Euro vor der Kasse bekommst, den sie halt um mega Kohle verlangen. Oder einen Sammelbecher oder so ein Shit einfach, der einfach 25 Euro oder so, das ist total absurd. Also, total. Und da muss man halt auch so sagen, die Preise variieren natürlich von Land zu Land. Deswegen natürlich da jetzt kein Gewehr für die Preise, die ich jetzt da sage, aber es ist absolut absurd, also weil einfach die Qualität halt einfach dieselbe ist, wie jetzt bei einer Bauhauszange.
Genau.
Ist ja auch dasselbe, die werden jetzt keine unfassbare Qualität bieten, weil es einfach nicht notwendig ist. Wir schneiden einfach komplett weiches Plastik damit. Das kann einfach jeder. Also auch so ein Messer. Ich habe mir letztens gekauft eine 12er-Packung Stanley-Messer für, glaube ich, 3,99 oder sowas im Bauhaus. Die sind mega scharf, funktionieren einfach perfekt. Also, ja, das Equipment ist einfach, die Preise vom Equipment ist einfach nur ein Witz.
Ja, ja. Also, genau. Also da vielleicht den ein oder anderen Euro für die geilen Minis sparen, anstatt für irgendwelche dubiosen Feinde, ja, die man, wie gesagt, im Bauhaus ums Eck oder im Modellbauladen oder irgendwo anders oder genauso.
Überall, ja. Ja. Egal. So viel zu dem Thema.
Ja. Na, haben wir jetzt noch Positives und Negatives? Na, ich glaub, einen Rant muss ich dann noch auflegen. Das ist jetzt so faktisch wie der Stangerpass beim Fußball. Oder.
Bist du mein Rant-Libero?
Ich bin ein Rant-Libero, beziehungsweise der auf der Goal-Line Erster und Eins. Und
wir schicken alles rein.
Wir schicken zwei Linemen noch zum Vorblocken rein, damit du ja reinkommst. Was hältst du von den Contrast-Paints?
Ja, es kommt jetzt nicht so ein großer Rant, wie du gedacht hast.
Ach, ich finde,
Es gibt zwei Seiten von Contrast Paints, okay? Pass auf, ich werde das jetzt richtig professionell erläutern. Erstens, mit was fange ich an? Ich fange mit dem Positiven an. Erstens, sie haben irgendeine Art Berechtigung für Leute, die echt gar keinen Bock mehr haben zu malen. Und dann gibt es auch einige Farben von den Contrast Paints, die einfach nur einfach nicht besonders toll sind. Ein paar sind ganz gut. Und vor allem, es ist so schwierig, da jetzt die richtigen Worte zu finden, weil es ist so ein heftiges Thema. Punkt 1, es gibt gute und schlechte Contrastfarben. Meiner Meinung nach, umso dunkler, umso besser werden sie. Mhm. Punkt 2. Die Anleitung, die Games Workshop dir gibt, wie du sie verwenden sollst, ist meiner Meinung nach falsch. Punkt 3. Die Preise sind ein Scherz. Punkt 4, und jetzt kommen wir zum absolut essentiellsten Punkt überhaupt. Und das kommen wir wieder zu dem Punkt, nicht über den Tellerrand drüber schauen können. Leute, macht's eure Augen auf. Das gibt es seit 100 Jahren. Das sind einfach Inks, die gut verdünnt worden sind. Diesen Shit verwendet jeder Maler seit der Antike. Aber das sind halt einfach flüssige Pigmente statt Acryl. Das ist nichts anderes. Das gibt es schon. Und jeder, der sich in den 90er Jahren einmal Inks gekauft hat und sie ein bisschen verdünnt hat und damit gemalt hat, wird eventuell draufkommen, hups, das ist ja dasselbe Contrast Paint. Nur zum Beispiel, ich verwende zum Airbrushen zu 90% Schminke Artist Acrylic Inks. Gut, was ist das? Das ist im Endeffekt dasselbe wie Contrast, nur intensiver. Und da kostet eine so eine Glasampulle, wo circa das Dreifache drin ist von einer Contrast-Farbe, kostet circa 7 Euro. Wenn ich das, je nach Farbe natürlich, es gibt natürlich wieder intensiver und weniger intensiv, wenigstens intensiv ist meistens gelb und die meistintensivsten Farbe ist meiner Meinung nach ein Lila. Wenn ich Lila hernehme und das jetzt so weit verdünne, bis sie auf Contrast-Niveau ist, reden wir von einer 1:6 Verdünnung. Das heißt, ich habe hier nicht nur das Doppelte drinnen, sondern ich kann es auch noch 6-mal verdünnen. Das heißt, ich könnte theoretisch Milchmädchenrechnung die 12-fache Menge rausbekommen. Für circa 120% vom Preis. Das heißt, ich habe bis 20%, 30% mehr Preis, als ich eine Contrast-Farbe kostet. Habe also 12-fache Menge. Ist das nicht so gut verpackt einfach wie die Dinge? Ja. Aber muss ich es deswegen einfach immer teuer kaufen? Eher nicht. So, ja, wir haben da einen kurzen Cut, aber ich sehe es auch besser so, weil ich beende jetzt einfach das Thema Contrast Paints. Das ist sehr, 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 sehr umstritten natürlich. Wichtig da zu sagen, schaut, dass die Augen offen haltet bei verschiedenen Marken. Und ich werde mich jetzt verschüssen und werde jetzt dem Philipp den Ball zuwerfen, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde. Und deswegen werde ich dem Philipp jetzt den Ball zuwerfen und der wird unseren Beendungssatz raushauen. Philipp ist bereit.
Ja, ich bin bereit. Es ist heute wieder eine Eskalation,
ja,
was die Zeit betrifft. Aber ich hoffe, ihr hattet alle euren Spaß. Ich glaube, wir zwei hatten unseren Spaß.
Absolut, ja. Es war lang und ich bin schon müde. Deswegen werden wir jetzt das Ganze beenden.
Ja, bevor unsere Köpfe auf die Mikrofone donnern und dann dubiose ASMR-Geräusche von sich geben, machen wir mal Schluss. Die Sperrstunde. Es ist soweit. Ja, I do it. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Philipp und Brownie.